Also das nächste Buch in der Serie Bibelstudium, das Buch Hiob. Wir sehen hier von Rembrandt eine Kohleskizze. Links stellt er sich Hiob vor, der dort bekümmert sitzt, und rechts seine drei Freunde, wobei einer gerade auf ihn einredet mit erhobener Hand. Das Buch Hiob, Autor unbekannt. Steht also nirgendwo dabei, wer der Schreiber ist. Auch die Entstehungszeit ist unbekannt. Es werden keinerlei zeitliche Angaben gemacht. Das Thema Leid oder der leidende Mensch. Trotzdem wollen wir uns die Frage stellen, wann hat Hiob gelebt? Kann man da irgendwelche Dinge finden, die uns doch etwas Mitteilung machen? Zuerst etwas über das Alter von Hiob. In dem Kapitel 1 und 2 sehen wir, dass Hiobs erste Kinder, die ja alle gestorben sind, erwachsene Menschen waren. Dann wird uns ganz am Ende des Buches gesagt, dass Hiob noch 140 Jahre lebte. Wenn wir also denken, dass er zu Beginn der Erkrankung erwachsene Kinder gehabt hat, die dann starben, dann seine Krankheit, wir wissen nicht, wie lange sie anhielt, und dass er danach noch 140 Jahre lebte, dann können wir wohl schließen, dass das Alter von ihm etwa dem der Patriarchen entsprach. Also ich meine jetzt Abraham, Jakob, also ein Alter an die 200 Jahre. In dem ganzen Buch wird das Volk Israel nicht erwähnt. Wir lesen auch nirgendwo etwas von einem Tempel, sondern Hiob opferte Brandopfer, das sehen wir in Kapitel 1 und 2. Immer wenn er Furcht hatte, dass seine Söhne anlässlich von Geburtstagsfeiern vielleicht ein wenig über die Stränge geschlagen hatten, dann brachte er ein Opfer dar, um Sühnung zu tun, und zwar ein Brandopfer. Und das tat er zu Hause. Zudem redet Hiob Gott als den Allmächtigen an. Das war eigentlich die typische Ausdrucksweise von Abraham. So kannte er auch Gott. Alle diese Punkte, die ich hier angeführt habe, sprechen dafür, dass Hiob wohl in der Zeit der Patriarchen oder sogar vorher gelebt hat, vor ihnen. Damit, wenn wir nun annehmen, dass das Buch Hiob vielleicht von ihm selbst verfasst wurde oder kurz nachdem er gelebt hat, dann kann es sein, dass das Buch Hiob das älteste Buch der Bibel ist. Vor den Büchern Mose noch. Das ist möglich. Es ist sicher ein sehr, sehr altes Buch. Die Einteilung des Buches, wie ich sie jetzt vornehmen möchte für die Vorstellung, wir haben in den Kapiteln 1 und 2, ich nenne das mal Hiobs Prüfung, dort wird uns mitgeteilt, was ihm und seinem Haus widerfahren ist. Dann haben wir, und das macht den größten Teil des Buches aus, in den Kapiteln 3 bis 31 reden Hiobs und seiner drei Freunde. Hiob beginnt mit einer Klage, dann ergreift danach Eliphas, vielleicht der älteste der drei Freunde, das Wort. Hiob erwidert die Rede von Eliphas, und so geht das weiter. Dem schließen sich an die Reden eines Vierten, der vorher nie erwähnt wird, ein jüngerer Mann namens Elihu, der dann sechs Kapitel lang, eine gewaltige Rede hält. Er ist das Sprachrohr Gottes, das ist eindeutig. Er sagt Hiob das, was Gott gesagt haben will, zu Hiob. Dann, nachdem Elihu zu Ende gekommen ist, fängt Gott selbst an zu reden aus dem Sturm zu Hiob. Das sind die Kapitel 38 bis 41. Und als letztes dann auf dieses Reden Gottes hin beugt sich Hiob, wird wiederhergestellt, auch gesundheitlich, und Gott gibt ihm wieder einen vollen Segen. Hiobs Prüfung, Kapitel 1 und 2. Zuerst in den ersten 5 Versen wird die Frömmigkeit von Hiob herausgestellt. Wir werden nachher noch den Bibeltext dazu sehen. Dann wechselt die Szene von der Erde in den Himmel. Gott erwähnt Satan gegenüber Hiob. Er verweist auf Hiob: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es ist nicht Satan, der Hiob ins Gespräch bringt, das ist sehr wesentlich, es ist Gott selbst. Und dann wird gleichsam eine Wette gemacht zwischen Gott und dem Satan. Satan sagt ja, dass der Hiob so fromm ist und so gottesfürchtig, ist ja auch klar, du hast ihn mit Segen überschüttet. Mach's mal anders, dann wirst du schon sehen, was von seiner Frömmigkeit bleibt. Gott gestattet ihm dann, noch nicht direkt die Person Hiobs anzutasten, aber sein Haus. Seine ganzen Herden werden weggenommen, sein ganzer Besitz. Und dann sterben bei einem Unglück alle seine 10 Kinder. Auf einmal. 4-mal kommen Unglücksboten in das Zelt von Hiob, um ihm Bericht zu bringen darüber. Und dann finden wir in Kapitel 1 noch, wie Hiob reagiert. Jene bekannten Verse: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei allem diesem sündigte Hiob nicht. Dann kommt das zweite Kapitel. Wiederum weist Gott Satan auf Hiob hin mit dem gleichen Urteil, wie was er schon in Kapitel 1 hatte. Und jetzt kommt gleichsam die zweite Wette, wo da Satan sagt: Gut, bisher hast du ihn nicht angetastet, hast nur seinen Besitz genommen, seine Kinder genommen. Taste ihn doch mal selbst an. Das alles tut übrigens, Satan ist ja ein Werkzeug in der Hand Gottes, das alles tut Satan unter der Zulassung Gottes, wobei er nicht weiter gehen kann, als dass Gott es erlaubt. Hiob erkrankt schwer. Und dann finden wir die Reaktion seiner eigenen Frau, die zu ihm sagt: Sag dich los von Gott. Was Hiob nicht tut, er hält an Gott fest. Und das Resümee ist, dass Hiob nicht sündigte, steht dort am Ende mit seinen Lippen. Kein ungereimtes Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Und man kann eigentlich sagen, Ende Kapitel 2 hat Satan, wenn ich das mal als Wette beschreiben darf, die Wette schon verloren. Er hat sie schon verloren. Denn er hatte gesagt: taste ihn an und dann wirst du sehen, er gibt auf. Und am Ende von Kapitel 2 sehen wir, Hiob hat nicht aufgegeben. Hiob hat an seinem Gott festgehalten, obwohl Satan noch seine eigene Frau benutzte, ihn doch zu verführen, sich von Gott loszusagen. Hiob tut es nicht. Und damit war eigentlich das eingetreten, was Gott von Anfang an wusste. Gott kannte den Glauben Hiobs. Und er wusste, er wird nicht einknicken. Gott weiß das im Voraus. Aber er wollte es Satan beweisen. Und die Prüfung kam über Hiob und Hiob hat sie bestanden. Aber Gott hatte noch etwas anders mit Hiob. Hiob war ein bisschen arch selbstgerecht. Und das war etwas, da musste Gott mit Hiob handeln. Davon wusste Satan gar nichts. Was im Herzen von Hiob war, das sah nur Gott. Davon wusste Satan nichts, dass diese Selbstgerechtigkeit da war. Und das ab Kapitel 3 bis zum Ende hat Gott es damit zu tun. Und da ist Satan ganz außen vor, das ist nur noch eine Sache zwischen Gott und Hiob. Eine lange, lange Lektion. Ja, und am Ende finden wir dann die Anteilnahme der Freunde Hiobs, die derart ist, dass sie eine viele Tage bei ihm sind, ohne den Mund zu öffnen, erschüttert über das, was sie vorfinden. Ein Hiob, der in der Asche sitzt und sich mit einem Scherben kratzt, weil die Wunden oder die Haut ihn so reizt. Was für ein Mann war Hiob? Nun, das Urteil brauchen wir uns nicht machen, das sagt die Schrift, der erste Vers sagt das schon. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Genau dieses sagt dann Gott im Vers 8 zu Satan. Als er das Gespräch selbst auf Hiob bringt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und das sagt Gott auch noch zu Satan bei der zweiten Begegnung mit ihm. Genau die gleichen Worte. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und noch einmal das gleiche Zeugnis über diesen Mann. Ein solcher Mann war Hiob, das hat Gott selbst gesagt, zweimal. Ja, wozu leiden? Warum muss ein solcher Mann leiden? Ich sage nicht, dass die Liste, die ich jetzt habe, vollständig ist. Leid ist ein schwieriges Thema. Ich nenne einige Punkte, warum Gott, ich meine jetzt einen Gläubigen, einen, der an ihn glaubt, leiden lässt. Erstens, um den Glauben zu prüfen. Das ist Hiob 1 und 2. Dort ist, wie gesagt, da ist gleichsam diese Wette zwischen Gott und Satan und Gott prüft den Glauben. Er hätte das nicht nötig gehabt, er wusste, wie das ausgeht, aber er wollte das Satan zeigen. Ein Vers dazu aus dem ersten Petrusbrief, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, jetzt kommt es, damit die Bewährung eures Glaubens, viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also wenn ich Gold habe und will zeigen, dass es wirklich reines Gold ist, dann bringe ich es ins Feuer. Und dann zeigt sich, ob das reines Gold ist. Und genauso prüft Gott den Glauben. Das war übrigens auch die Prüfung bei Abraham in 1. Mose 22. Gott prüfte den Glauben Abrahams. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Es war eine Glaubensprüfung, die Abraham bestanden hat. Zweitens, Leiden sind da, um zu erziehen. was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ich glaube, dass die ganzen Leiden, die dann, oder Kapitel 3 bis zum Ende, da geht es darum, Hiob muss erzogen werden. Da war etwas in ihm. Diese Krankheit war nicht Strafe, sondern Gott wollte, dass er das lernt, dass er selbstgerecht ist und dass er dazu, zu dieser Einsicht kommt. Es war Erziehung. Dann finden wir Leiden, um vorzubeugen, bei Paulus. Und damit ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarung überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Gott sah diese Gefahr bei Saulus, dass er abhebt, aufgrund der großen Offenbarungen, die er bekommen hat. Und dann sehen wir wiederum, dass Satan hier eine Rolle spielt. Wieder, Satan ist ein Werkzeug. Wir wissen nicht genau, was das war, dieser Dorn im Fleisch. Hier wird gesagt, ein Engel Satan schlug ihn mit Fäusten. Das ist natürlich eine bildliche Sprache. Aber der Zweck war, dass Paulus nicht sich überhebt. Und das Letzte, manchmal kommen Leiden, um zu strafen. Interessant ist, dass das nicht direkt im Neuen Testament steht. Strafe, Leiden wird nicht zusammengeführt, nicht in Bezug auf Gläubige. Strafst du einen Mann mit Züchtigungen für die Ungerechtigkeit, so machst du gleich der Motte seine Schönheit zergehen. Ja, das ist Hiob nicht. Seine Schönheit zerging wie die einer Motte unter dieser Züchtigung Gottes. Aber es war bei ihm nicht Strafe. Nicht Strafe. Er war doch vollkommen gerecht, das Böse meidend. Wofür hätte Hiob gestraft werden sollen? Es war bei ihm nicht Strafe. Das ist nicht das Thema von Hiob. Gott schickt Leiden zur Strafe. Hiob wird nicht gestraft von Gott. Aber es gibt es Strafe. Zum Beispiel, wenn wir an den Korintherbrief denken, da waren solche, die das Mahl des Herrn leichtfertig nahmen. Und dann heißt es, deswegen sind ein Großteil von euch krank und einige waren sogar entschlafen, gestorben. Das war Strafe. Aufgrund ihres Fehlverhaltens beim Abendmahl, dass sie es leichtfertig genommen haben, ohne Selbstgericht. Da war es wirklich Strafe. Ich habe mal diese vier Punkte, wie gesagt, ich sage nicht, dass diese Liste vollständig ist, aber auf jeden Fall finden wir diese Punkte im Worte Gottes, wozu Leiden dienen. Nun, Hiob litt. Und weil er nicht schwer gesündigt hatte, fragte er sich natürlich, warum? An die 40 Mal, oder ich weiß nicht wie oft, aber sehr, sehr oft kommt dies, nach 40 ist übertrieben, aber sehr, sehr oft kommt diese Frage in diesem Buch vor. Warum? 14 Mal, nicht 40. 14 Mal kommt dieses Fragewort im Buch hier vor. Warum? Schon in der ersten Klage Hiobs kommt es erstmals vor. Warum starb ich nicht vom Mutterleib an, kam aus dem Schoß hervor, das ist noch die alte Übersetzung mit E, Dativ E, und verschied. Hiob sagt gleich, das wäre doch besser gewesen. So wie mein Zustand jetzt ist, dieses Schmerzen, die ich habe, diese Krankheit, die ich habe, ich wäre besser gar nicht geboren oder wenn geboren, dann sofort gestorben bei der Geburt. Das wäre besser gewesen. Warum nicht? Das, die letzte Warum-Frage stellt Elihu und gibt auch damit die Antwort auf alle anderen Warum-Fragen. Er fragt Hiob, warum hast du wider ihn, das heißt gegen Gott, gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Damit müssen wir uns manchmal zufrieden geben. Wir haben auch manchmal Fragen, warum? Manchmal bekommen wir eine Antwort, aber nicht immer. Und das sagt Elihu, denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Wir können, und das ist ja das Problem Hiobs, nicht Gott zur Rechenschaft ziehen. Wir müssen Gott vertrauen. Nicht immer erhalten wir eine Antwort. Der Jesus sagt einmal, da geht es jetzt nicht um Leid, als er Petrus die Füße wäscht, was ich jetzt tue, verstehst du nicht? Du wirst es aber hernach verstehen. Wer glaubt, wenn er das Buch Hiob durchgelesen hat, hat er die Antwort auf alle seine Warum-Fragen, der täuscht sich. Hat er nicht. Wir kommen, ich möchte noch dazu sagen, einen kleinen Unterschied aufmerksam machen von Ende Kapitel 1 und Ende von Kapitel 2. In Kapitel 1 heißt es, bei all diesem sündigte Hiob nicht. Das ist Ende Kapitel 1. Ende Kapitel 2 heißt es, bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ein kleiner Unterschied. Da kommt dieser Zusatz, er sündigte nicht mit seinen Lippen. Was da innerlich schon vorging, das schweigt die Schrift drüber. Nach außen kam noch nichts, aber in seinem Innern war schon Aufruhr. Das war in Kapitel 1 noch nicht. Aber in Kapitel 2 wird das Sündige nur noch bezogen auf seine Lippen. Damit hatte er immer noch nicht gesündigt. Aber vielleicht beschreibt dieser kleine Unterschied zwischen Kapitel 1 und 2, dass im Innern schon sich Dinge regten. Wir wollen aber Hiob heute an keiner Stelle verurteilen. Wohl die wenigsten von uns, vielleicht wahrscheinlich keiner, war je in solchen Umständen wie er. Ja, jetzt kommt dieser ganz große Mittelteil. Ich sagte schon, jetzt geht es nicht mehr Gott, Satan, Hiob. Satan ist schon ausgeschieden aus dem Rennen. Hiob hatte standgehalten. Er hatte sich nicht von Gott losgesagt. Er hatte an Gott festgehalten. Und das wollte ja Hiob wissen. Hält er fest, wenn du ihm alles nimmst? Hiob hielt fest. Nein, jetzt war es eine Sache zwischen Gott und Hiob. Und wir haben diesen langen Mittelteil, wo so viele Reden sind. Es fängt an mit Kapitel 3, Hiobs Klage. Dann redet als erster Eliphas, eine recht lange Rede, die über zwei Kapitel geht. Hiobs Antwort ist nicht kürzer. Dann redet Bildad, nicht ganz so lang. Hiobs Antwort ist doppelt so lang. Dann redet Zophar. Auch hier ist die Antwort Hiobs sehr ausführlich, über drei Kapitel. Das war die erste, ich sage einmal, Rederunde. Alle drei Freunde, vielleicht dem Alter nach, äußern sich und Hiob antwortet jeweils darauf. Dann kommt die zweite Runde, in Anführungszeichen. Die zweite Rede von Eliphas. Hiob antwortet. Die zweite Rede vom Bildad. Hiob antwortet, diesmal etwas kürzer. Die zweite Rede von Zophar. Hiob antwortet. Er bleibt den Freunden keine Antwort schuldig. Und dann kommt die dritte Runde. Hier fängt wieder Eliphas an. Hiob antwortet. Bildad, dritte Rede, Hiob antwortet. Und jetzt wird die Ordnung unterbrochen. Zophar wagt es nicht mehr, Hiob noch einmal anzusprechen. Es ist Ende. Dann kommt eine ganz lange Rede von Hiob. 4 Kapitel, wo er sich selbst rechtfertigt. Wir können heute Abend unmöglich alle diese Kapitel in allen Einzelheiten betrachten. Das geht nicht, aber ich wollte euch einmal diese Struktur aufzeigen. Es sind also jeweils 3 Durchgänge, wobei bei dem dritten Durchgang Zophar sich nicht mehr zu Wort meldet. Das erste Wort hat Hiob, wo er seine Klage ausschüttet vor Gott. Und das letzte Wort hat auch Hiob, zumindest in dieser Runde, hat Hiob das letzte Wort. Was war das Hauptproblem von Hiob und seinen 3 Freunden? Sie hatten alle 4 Personen. Dasselbe Problem. Hiob und seine 3 Freunde glauben, dass Leiden grundsätzlich eine Strafe Gottes sind. Also von den 4 Punkten, die wir vorhin hatten, Leiden zur Erprobung des Glaubens, Leiden zur Erziehung, Leiden zur Vorbeugung und der 4. Punkt war Leiden als Strafe. Davon kannten Hiob und seine Freunde nur die 4. Möglichkeit. Das wird bei all ihrem Reden deutlich, sie kannten die anderen Möglichkeiten nicht. Wenn jemand litt, war er von Gott gestraft, und wenn er von Gott gestraft war, dann hatte er gesündigt. Das ist die ganz einfache Logik. Aller 4, auch die von Hiob. Bloß Hiob hatte nicht schwer gesündigt, das war sein Problem, er kam nicht klar damit. Dass er litt, da kam er nicht klar mit. Warum? Was habe ich denn getan? Bin doch rechtschaffen. Verstand er nicht. Weil er eben Leiden nur sah als Strafe Gottes. Und er wusste nicht, wofür werde ich denn gestraft? Sie glauben alle 4. Dass Gott den Gottesfürchtigen nur segnet und den Bösen immer straft. Wenn also jemand gestraft wird, ist er ein Böser. Hiob leidet sehr. Er wird also, wenn ich einen Punkt machen soll, nicht? Er wird also von Gott streng gestraft. Die Freunde folgern. Hiob muss also schwer gesündigt haben. In der letzten Rede von Eliphas sagt er Dinge, die glaubt man gar nicht. Das ist sowas Knallhartes, was er dem Hiob an den Kopf wirft, man glaubt es nicht. Wir kommen noch dazu. Hiob hat nicht schwer gesündigt. Gott selbst hatte ihn gerecht genannt. 2-mal Satan gegenüber. Hiob findet keine Erklärung für sein Leid, weil er eben nur diesen 4. Aspekt kennt. Leiden sind Strafe Gottes für Sünde. Nicht klar damit. Hiob will mit Gott rechten. Die 3 Freunde argumentieren etwas verschieden. Nochmal, das grundsätzliche Denken war gleich. Hiob leidet, Er ist von Gott gestraft, er muss gesündigt haben. Darin stimmen alle drei überein. Ich möchte einen Bibelvers, der gar nichts damit zu tun hat, mal hier an den Anfang stellen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9. Mir geht es hier vor allem um diese drei Wörter: Auge, Ohr und Herz. Und das möchte ich jetzt auch anwenden auf diese drei Freunde Hiobs. Eliphas ist der Mann des Auges, der persönlichen Erfahrung. Er sagt: So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Das habe ich gesehen. Das habe ich beobachtet in meinem langen Leben. Er war ja der Älteste, vielleicht sogar älter als Hiob. Er sagt: Das ist meine Lebenserfahrung, was ich gesehen habe in meinem Leben. So funktioniert das. Die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Und was sagt er damit direkt? Hiob, du bist so einer. Du bist so einer. Du bist jemand, der Unheil geflücht hat und Mühsal gesät hat für andere. Und jetzt erntest du es. Das will er damit sagen. Er sagt: Das ist meine Erfahrung in meinem Leben. Das habe ich überall gesehen. Das ist bei dir nicht anders. So einer bist du hier. Ein Mann, der also viel Erfahrung hatte und aufgrund seiner eigenen Erfahrung seine Schlüsse zog. Das ist etwas, was viele Menschen tun, nicht? Solche Menschen sind ja auch gefragt. Menschen mit viel Erfahrung sind gefragt. Ist auch nicht immer alles falsch, was sie sagen. Bildert möchte ich mit dem Ohr vergleichen. Er sagt: Denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Also nicht nur das vorige Geschlecht, sondern auch das vorvorige. Ich habe nicht nur meine Erfahrung hier. Das wäre mir viel zu begrenzt. Meine Erfahrung, das wäre ein viel zu kleiner Horizont. Nein, das, was ich was ich gehört habe von den Vorfahren, alles dieses, das beeinflusst mein Urteil. Auch wieder an sich etwas, was nicht schlecht ist, nicht? Man sagt doch, man kann aus der Geschichte lernen, nicht? Und manchmal sagt man, die haben gar nichts aus der Geschichte gelernt, nicht? Sagt man ja auch manchmal, nichts gelernt aus all dem, was vorher war. Aber Bildert sagt gleichsam: Ich habe gelernt. Ich habe gelernt aus der, nicht nur in meinem Leben, sondern in den Geschichten der Menschen früher. Das sind Dinge, die müssen wir berücksichtigen. Zophar, ich möchte mit dem Herzen gleichstellen. Gesunder Menschenverstand. Auch ein Hohlköpfiger gewinnt Verstand, wenn auch der Mensch als ein Wildeselsfüllen geboren wird. Wisst ihr, wem er das an den Kopf wirft eigentlich? Er sagt: Hiob, du bist ein Hohlkopf. Das will er eigentlich sagen. Das ist also schon dreist. Ja. Du bist ein Hohlkopf. Das sagt man einem, der todkrank vor einem in der Asche sitzt. Du bist ein Hohlkopf. Schon ganz schlimm. Man fragt sich, die werden Freunde genannt. Was sind das für Freunde gewesen? Ja? Kann sich kaum vorstellen. Gesunder Menschenverstand. Ich sage ja nicht, dass der nicht gebrauchbar an manchen Stellen ist. Es gibt ja so viele, nicht? Die sagen: ist doch klar, oder? Ist doch jedem klar, ist doch selbstverständlich. Ja, so hatte jeder dieser drei Freunde. Und ich sag mal, das Grundübel war gleich: Leiden, Strafe Gottes für Sünden. Der eine sagt, das habe ich mein ganzes Leben erfahren. Überall, wo ich Augenzeuge war, was ich gesehen habe, bin ich zu diesem Urteil gekommen. Der andere sagt, oh nein, ich habe einen viel weiteren Horizont. Das zeigt mir die ganze Geschichte, dass das so ist. Und der dritte sagt, ich brauche keine Erfahrungen, ich brauche auch keine Geschichte. Ich habe einen ganz guten Verstand, einen gesunden Menschenverstand und er sagt mir dasselbe. Die Anklagen der Freunde im Laufe der drei Rederunden werden immer heftiger. Eliphas ist ja der, der die Runde öffnet. Er stellt eine sehr allgemeine Frage. Wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Hiob, wenn du umkommst, dann bist du eben kein Unschuldiger. Und wenn du vertilgt wirst, dann bist du kein Rechtschaffener. Er nimmt den Namen Hiobs nicht in den Mund. Das tut er nicht. Er sagt nicht, Hiob, du bist schuldig. Er sagt auch nicht, Hiob, du bist nicht rechtschaffen. Er sagt das, er formuliert das noch schön allgemein. Wer ist als Unschuldiger umgekommen? In der zweiten Runde sagt er, alle seine Tage wird der Gottlose gequält. Wieder, er redet noch allgemein. Aber da sitzt ein Hiob vor ihm in seiner Qual. Und dann wirft er ihm den Satz an den Kopf. Und was sagt er ihm gleichsam, Hiob? Du bist ein Gottloser. Das sagt er ihm damit. Toller Freund. Ja, und in der dritten Rederunde, jetzt, redet er nicht mehr allgemein. Ist nicht deine Bosheit groß und deiner Missetat kein Ende? Deiner. Das sagt er jetzt. In der dritten Runde sagt Eliphas das zu seinem Freund Hiob. Und dann müssen wir mal lesen, dann führt er Dinge an, die saugt er sich aus den Fingern. Von den Dingen, die er da Hiob vorwirft, dass er die Witwe leer zurückgeschickt hat und was weiß ich alles, was er da frei erfindet, muss man sagen. Und Hiob sagt dann nachher alles, was er getan hat. Er hat genau das Gegenteil getan von dem, was er ihm hier sein Freund vorwirft. Also hier in der dritten Runde, da redet er nicht mehr allgemein, da redet er direkt. Bildert, wird Gott das Recht beugen? Oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Das tut er nicht. Und die Strafe, die du bekommst, bekommst du zurecht. Du bist also ein Böser. Er sagt das nicht so direkt. Er sagt, wird Gott das Recht beugen? Fragestellung, nicht? So wie bei Eliphas auch. In Frage stellt er das. In seiner zweiten Rede sagt Bildad, doch das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Genau das. Ähnlich wie auch Eliphas, du bist ein Gottloser. Dein Licht wird erlöschen. Man kann sich das fast nicht vorstellen, was diese Freunde hier machen. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Sicher ist dieser Satz grundsätzlich richtig. Das ist ja das Problem. Vieles, was diese Freunde Hiobs sagen, dieser Satz zum Beispiel, der ist dem Grundsatz nach einfach richtig. Kein Mensch kann gerecht sein vor Gott. Keiner. Aber in die Situation hinein eines Hiobs, von dem Gott gesagt hat, dass er gerecht ist, war das völlig falsch. Man kann Richtiges sagen, wenn man es aber zur falschen Zeit, am falschen Ort, zu der falschen Person sagt, dann ist es ganz daneben. Obwohl der Satz als solcher richtig ist. Zofa, wenn Frevel in deiner Hand ist, so entferne ihn. Und lass Unrecht nicht wohnen in deinen Zelten. Er sagt ja nicht, tu, entferne den Frevel, der in deiner Hand ist. Er sagt das, wenn das so ist, dann tu es weg. Es ist noch vorsichtig formuliert. Komisch ist es, eigenartig, dass in den zweiten Reden aller drei Freunde kommt das Wort der Gottlose vor. Und gemeint ist hier. Eliphas hatte gesagt, der Gottlose wird gequält. Bildad hatte gesagt, das Licht des Gottlosen wird erlöschen. Und Zofa sagt, der Jubel des Gottlosen ist kurz. Wenn der mal kurz was einen Erfolgsmoment hat, das hält nicht lange. Ja, das waren die Worte dieser Männer. Noch einmal. Da waren richtige Aussagen dabei. Zum Beispiel alle drei Sätze, die Bildad sagt, sind grundsätzlich richtig. Das eine war ja eine Frage. Wird Gott das Recht beugen oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Antwort ist klar, nein, wird er nicht tun. Das Licht der Gottlosen, wird das erlöschen? Ja, das wird erlöschen. Stimmt. Kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Nein! Alles, was er sagt, ist richtig. Bloß an die falsche Adresse. Das passte überhaupt nicht auf Hiob. Überhaupt nicht. Aber noch einmal, es lag einfach daran, den Freunden ging es gut, nicht? Die hatten ihren Besitz nicht verloren. Die hatten ihre Frauen wahrscheinlich, ihre Kinder. Die waren nicht krank. Die stehen da und sagen, Hiob, du hast alles verloren, du bist krank, Gott hat dich gestraft, du hast gesündigt. So einfach war ihre Denke. Und sie verletzten ihn zutiefst. Hiob wehrt sich. Er fängt ganz sanft an. Das ist seine Erwiderung auf Eliphas. Da sagt er, dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freund. Eliphas, was hast du mir gesagt? Hör mal, meinst du nicht, dass mir Milde gebührt in meinen Umständen? Das ist ja sehr, es ist natürlich Kritik, nicht? Es ist Kritik an seinem Freund Eliphas, aber sehr fein ausgedrückt. Mir gebührt doch Milde in meinen Umständen und nicht so eine harte, so hart, wie du mich angegangen bist. Er wird dann ein bisschen deutlicher. Wenn Sie von der Weisheit sprechen und was Sie alles verstehen und erkennen, dann sagt er, für wahr, ihr seid die Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Das ist Sarkasmus, nicht? Hier ist er sarkastisch. Es reicht ihm so langsam, sag ich mal, was die da vom Stapel lassen. Ja? Und er sagt dann, mit euch wird wirklich die Weisheit aussterben, was ihr alles so vom Stapel hier lasst. Das wird ein bisschen zurücker, ein bisschen leidvoller. Ich habe vieles dergleichen gehört. Leidige Tröster seid ihr alle. Die waren ja gekommen, um ihn zu trösten, aber in Wirklichkeit haben sie ihn nur angeklagt. Wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten zermalmen? Es ist auffällig, wie er gegenüber den Freunden eigentlich da in Kapitel 12, nicht, da war er mal ein bisschen sarkastisch, aber am Ende zu, da ist einfach nur Schmerz in seiner Seele und er bringt das zum Ausdruck. Wie lange wollt ihr so mit mir umgehen? Hört doch bitte auf. Aber Hiob hat eben nicht nur Vorwürfe gegen seine Freunde, die er ja übrigens zu Recht hat, weil ihre Reden waren völlig daneben, wenn sie auch noch einmal, wenn die einzelnen Sätze richtig waren, aber sie waren an die falsche Adresse gerichtet. Aber er hat auch Vorwürfe gegen Gott. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Beobachter der Menschen? Wie sieht er hier Gott? Als Polizisten, ja, darf ich das so sagen? Er sieht hier Gott als Polizist. Mit heutiger Sprache, so wie wir das heute verstehen, nicht der, der nur guckt, was machen die falsch? Und wenn sie was falsch machen, auf die Finger. So sieht der Gott hier in dem Moment nicht. Dass Gott nur praktisch darauf wartet, dass die einen Fehler machen und dann kriegen sie eins drüber gezogen. Ja. So sieht er im Moment hier Gott. Das ist keine gute Sicht von Gott, nicht? Darum sage ich den Vollkommenen und den Gesetzlosen vernichtet er. Hier macht der Gott Vorwürfe. Sagt Gott, ist doch ganz gleich, ob jemand ein Gottloser ist oder ein Vollkommener wie ich. Spielt da keine Rolle. Ist für dich scheinbar gleich. Das Leid, das ich habe. Doch zu dem Allmächtigen will ich reden und vor Gott mich zu rechtfertigen begehre ich. Er will Gott Auge in Auge gegenübertreten und dann will er ihm sagen, was er von dieser Weise, wie Gott mit ihm handelt, denkt. Er will Gott die Meinung sagen. Das ist so seine Absicht. Siehe doch, ich habe die Rechtssache gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Gott, und wenn wir dann mal miteinander sprechen, ich werde Recht behalten. Und du musst dich nachher bei mir entschuldigen. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Du musst dich nachher bei mir entschuldigen, du hast einen Fehler gemacht. Würden, wenn man das alles liest, was Hiob sagt, dann sagt man, das kann doch nicht wahr sein. Dass ein Gläubiger so spricht, Geschwister, wenn wir so denken, dann müssen wir immer bedenken, wir waren noch nicht in solch einer Situation. Wir waren noch nicht so kaputt und so am Ende. Der Allmächtige antworte mir. Ich würde ihm kundtun die Zahl meiner Schritte, würde ihm nahen wie ein Fürst. So trete ich Gott gegenüber. Der soll mal sehen. Ja, das ist schon eine Sprache hier, die Hiob führt, die natürlich ungeziemend ist. Er hegt einen gewissen Groll gegen Gott. Aber noch einmal, es kommt immer aus dem falschen Denken, das er genauso hatte wie die drei Freunde. Mein Leid ist Strafe Gottes für Sünden. Ich weiß keine. Dass seine Freunde sagen, die musst du gemacht haben. Und damit war für sie klar. Aber er hier wusste, ich habe sie nicht getan. Also hat Gott einen Fehler gemacht. Hiob stellt in dem ganzen Leid ganz wichtige Fragen. Das ist ja klar, wenn jemand so leidet, wenn er nahe am Scheol, am Tod ist, dann kommen wichtige Fragen, tiefe Fragen. Und die brechen bei Hiob auch auf. Er sagt, wie könnte, das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen, ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Wir müssen denken, es war noch keine Zeile der Bibel geschrieben, noch gar nichts. Er hatte kein Wort Gottes, Hiob, geschrieben. Hatte er nicht. Und dann kommt dieser Satz, wo die Antwort ist ja klar, es kann kein Reiner aus einem Unreinen kommen. Hiob kannte noch nicht Römer 6, nicht? Dass durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist und sich fortgepflanzt hat über jeden Nachkommen Adams, das kannte diese Stelle natürlich, kannte ein Hiob nicht. Aber die Frage berührt das doch. Genau das. Da, der Mensch ist unrein und niemals kann aus einem Unreinen was Reines kommen. Auch eine Frage, nicht? Der Mensch aber stirbt und liegt da und der Mensch verscheidet. Und wo ist er? Noch einmal, er hatte keine Offenbarungen Gottes. Er hatte kein Wort Gottes darüber. War noch nichts geschrieben. Ich denke, er hat ja wohl seine Söhne begraben, nicht? Und seine Töchter, die 10 Kinder. Das Haus war eingestürzt. Da lagen sie tot, alle 10 Kinder. Sie lagen da. Und da war in seinem Herzen natürlich die Frage aufgekommen, wo sind die jetzt? Diese Frage beinhaltet natürlich auch, dass Hiob eine gewisse Ahnung hatte, dass es danach noch etwas gibt, dass das nicht Schluss ist. Der Nachbar von mir, der sagt, Herr Zielfeld, der ist jetzt so um die 80, nicht? Ja, ich weiß, der Tod muss ich jetzt mit rechnen, dann komme ich in die Kiste und dann verwese ich und das war's dann. So denkt er. So denkt er. Mein Hiob hat nicht so gedacht. Er sagt nicht, und dann ist alles Schluss. Er hat die Frage, wo ist er? Er wusste das noch nicht. Oder jedenfalls in diesem Moment hat er noch keine Antwort. Aber er denkt darüber nach. Ich hoffe, dass Sie ja alle darüber nachgedacht haben. Dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Das gilt für den ungläubigen Menschen. In 4 Verse später stellt er, wird das schon deutlicher, wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben? Gott hat Hiob eigentlich indirekt am Ende eine Antwort gegeben. Wisst ihr? Er hat, als Gott ihm die Herden zurückgab, die er im Kapitel 1 verloren hat, da hat ihm Gott doppelt so viel Tiere gegeben wie vorher. Genau doppelt so viel. Seine Herden waren im letzten Kapitel doppelt so groß wie in Kapitel 1. Er hat ihm auch wieder Kinder gegeben, aber nicht 20. 10 hat er beerdigen müssen und 10 hat er nochmal bekommen. Nicht 20. Warum? Nun, das Tier stirbt und ist nicht mehr, aber der Mensch stirbt und ist noch. Darum hat er nicht doppelt so viele Kinder bekommen. Ich bin überzeugt, Hiob war ein sehr nachdenklicher Mensch. Auch aus dem hat er seine Schlüsse gezogen, dass Gott ihm nicht die Kinderzahl verdoppelt hat. Dann noch ein Hinweis, Hiob hat Glauben. Das ist ein ganz bekannter Satz. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er hat noch nichts vom Herrn Jesus gewusst, ein Hiob. Und doch sein Glaube fasst dies, mein Erlöser lebt. Da ist das hebräische Wort Goel, nicht? Was später im Buch Mose eine so ganz wichtige Bedeutung hat, der Löser, der Löser, der ja für verschiedene Sachen verantwortlich war, wenn jemand verarmt war, wenn jemand eine Ehe kinderlos war, der Bluträcher, das war der Löser, der Goel, Boas war so ein Mann. Im Buch Rut wird uns das auch beschrieben. Er war der Löser. Alles Vorbilder auf den Herrn Jesus, den wahren Erlöser. Und Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und wenn er in Kapitel 14 noch gefragt hat, wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben? Dann sagt er hier und ist nach meiner Haut. Die Haut war schon zerstört, nicht? Die Haut war schon zerstört, da kratzte sich mit einem Scherben. Und ist nach meiner Haut dieses da, der ganze Mann, der ganze Körper zerstört, so werde ich aus meinem Fleische Gott anschauen. Plötzlich kommt Auferstehung in sein Denken. Ich werde aus meinem Fleische Gott anschauen. Welch ein Glauben. Und nochmal, das ist ganz interessant im Buch Hiob, nicht? Wie die, einerseits dieses Klagen gegen Gott, auch diese Anklagen gegen Gott, und dann wechselt das ganz plötzlich schlagartig mit solchen Sätzen. Und da merkt man, wie das in diesem Manne arbeitet. Ja. Grundsätzlich hält er an Gott fest, aber er meint, er könne Gott zur Rechenschaft ziehen. Da irrte er. Tja, viel mehr will ich über diesen ganzen Mittelteil nicht sagen. Noch einmal, abschließend, er, Kapitel 1 und 2, haben wir die Prüfung des Glaubens. Im Hintergrund die Wette gleichsam, entschuldigt den Ausdruck, zwischen Gott und Satan. Und am Ende von Kapitel 2 muss Satan schon gleichsam sagen, ich habe die Wette verloren. Hiob hat an Gott festgehalten. Er hat sich nicht, wie seine Frau es ihm vorgeschlagen hat, von Gott losgesagt. Sein Glaube klammerte sich an seinen Gott. Satan musste geschlagen das Feld verlassen. Von ihm wird auch kein Wort mehr gesagt, nur in Kapitel 1 und 2. Dann tritt Satan ab von der Bildfläche. Er ist, der Glaube Hiobs hatte sich bewährt. Aber Gott hatte Satan benutzt, weil er wollte mehr als nur den Glauben Hiobs prüfen. Das wusste Gott, dass Hiob an ihm festhalten würde. Nein, Hiob neigte zur Selbstgerechtigkeit. Hiob dachte zu einfach über Gott. Hiob dachte auch falsch über Gott, indem er Leiden nur, wie die drei Freunde auch, als eine Strafe Gottes sah und nicht wusste, dass Gott auch erziehen will. Und das weitere Handeln Gottes mit ihm, mit der Krankheit, die Satan hervorgerufen hatte, diente dazu, bei Hiob zur Einsicht zu bringen. Und dieser lange Mittelteil, wie gesagt, es ist, diese Freunde erweisen sich nicht als wirkliche Freunde, solange sie geschwiegen haben, diese vielen Tage, da waren sie wirklich Freunde. Sobald sie ihren Mund öffnen, erweisen sie sich nicht als Freunde. Das lag wiederum an ihrem falschen Denken. Hiob muss schwer gesündigt haben, anders ist das nicht zu erklären. Und dann hacken sie auf ihn ein. Und Hiob wehrt sich verzweifelt. Und am Ende geben die Freunde Hiobs auf. Sie können ihn aus seiner empfundenen Gerechtigkeit, sie haben es nicht geschafft, dass Hiob gesagt hat, ihr habt ja recht, ich muss euch gestehen, ich habe da und da und da ganz Schlimmes auf dem Kerbholz. Ihr habt mich überführt davon. Nein, sie konnten ihn nicht überführen. Und am Ende schweigen sie. Natürlich denken sie, der ist ja selbstgerecht ohne Ende. Vielleicht haben sie das gedacht. Oder der ist blind ohne Ende. Sie haben dann irgendwann aufgegeben. Zofa beteiligt sich schon in der dritten Runde nicht mehr. Ja, und Hiob, der wie gesagt dasselbe falsche Denken hatte in Bezug auf Leid, ist Strafe Gottes für Sünden, rechtfertigt sich vor Gott, will Gott wie ein Fürst gegenübertreten, will ihm zeigen, Gott, ich bin gerecht, und wenn ich es krass ausdrücke, und du bist es nicht mehr. Du bist es nicht. Denn sonst würdest du so mit mir nicht handeln. Und jetzt benutzt Gott als nächstes Elihu, um Hiob nachdenklich zu machen. Diesen Abschnitt, ich fange damit noch ein wenig an, wir haben noch etwas Zeit, weil jetzt werde ich wieder etwas ausführlicher. In Kapitel 32 stellt sich Elihu vor, er tritt ja ganz plötzlich auf, wird vorher ja überhaupt nicht erwähnt und begründet, warum er jetzt anfängt zu reden. Und die ganze Zeit vorher geschwiegen hat. Er war da gewesen. Das wird daraus deutlich, dass er die Reden von den drei Freunden mit angehört hat und auch die Antworten Hiobs mitgehört hat. Ich will über Kapitel 32 gar nichts groß sagen. Er war also weitaus jünger als Hiob und auch dessen drei Freunde, und der damaligen Gepflogenheit nach hat man als Jüngerer erstmal geschwiegen und den Älteren den Vortritt gelassen, und so hat er auch gehandelt. In Kapitel 33 tadelt er dann Hiob und rechtfertigt Gott. Im Gegensatz zu Hiob, der sich selbst rechtfertigte und Gott anklagte, rechtfertigt Elihu Gott. Dann werden wir sehen, dass Hiob zwei Klagen gegen Gott hatte. Oder man kann sagen, sie konzentrieren sich auf zwei Punkte, die Klagen Hiobs. Die hatte Elihu gehört. Und da macht er an zwei Punkten fest und zeigt Hiob, hier irrst du. Dann in Kapitel 36 kommt jetzt dieses, was Hiob nicht wusste, was die drei Freunde nicht wussten. Er beschreibt Gott als Lehrer und Erzieher. Er sieht die Zucht nicht nur, er sieht das auch. Zucht ist Strafe Gottes für Sünden. Er sieht aber auch, Zucht ist Erziehung. Und das stellt er hier in diesem Kapitel vor. Gott als den Lehrer und Erzieher. Und dann mündet das Ganze in Kapitel 37 darin, dass er die Größe Gottes vorstellt. Ausgehend von dem, dass gleichsam Hiob gesagt hat, wir hatten diesen Vers gesehen, ich will dir gegenübertreten wie ein Fürst. Gleichsam auf Augenhöhe, Gott, will ich dir gegenübertreten. Und dann reden wir mal Tacheles miteinander. Entschuldigung, wenn ich so spreche. Aber so ungefähr war das Denken von Hiob. Dann musst du mir Rede und Antwort stehen. Und dann fängt Elihu an, die Größe Gottes zu beschreiben. Soweit er sie verstand und kannte. Und daran schließt dann Gott später selber an. Das Reden Gottes ist keine, er tadelt Hiob gar nicht direkt. Er korrigiert auch nicht sein Denken, sondern was Gott tut, er tut genau den letzten Punkt. Das kann er natürlich noch besser wie ein Elihu. seine Größe vorstellen. Und das zeigt dann endlich Wirkung bei Hiob. Übrigens hat auch die Rede Elihus hatte schon Wirkung bei Hiob, denn Hiob erwidert diese Rede nicht. Alle Reden der drei Freunde, jeder einzelne, hat er erwidert. Und Zophar in der dritten Runde sagt schon, hat ja keinen Wert, ich sage gar nichts mehr. Der weiß es ja doch besser. Der macht uns fertig. Er hat aufgegeben, Zophar. Aber als Elihu spricht, hat Hiob keine Antwort. Da sehen wir schon die Wirkung. Und direkt danach, nach Elihu, ergreift Gott das Wort. Und wir noch ganz kurz diesen Tadel anschauen. Erst sagt Elihu, und das ist ganz, ganz wichtig, das hatten die drei Freunde nicht getan. Sie hatten nicht gesagt, sie hatten sich gleichsam über Hiob gestellt. Ja? Müssen Sie auch verstehen, sie waren gesund, sie hatten keine Zucht Gottes gehabt, scheinbar rein äußerlich schienen sie die Rechtschaffenen zu sein. Denn Gott segnet ja den Rechtschaffenen. Sie waren gesegnet, sie hatten kein Leid, also waren sie innerlich erhaben über Hiob. Hiob war in Not, also hat er was auf dem Kerbholz gehabt. Klar, nicht? Sie stellten sich über ihn. Das tut er nicht. Siehe, ich bin Gottes wie du. Vom Tone abgekniffen bin auch ich. Damit wieder sagen, Hiob, ich stelle mich nicht über dich. Ich bin genauso einer wie du, vom Ton abgekniffen. Ist natürlich auch der, nicht, da ist ja das Bild, dass Gott praktisch ein Stück Ton nimmt und daraus macht, formt er uns. Es spricht von dem Geringen, was wir Menschen sind, gegenüber Gott, der unser Schöpfer ist. Aber er sagt, wir stehen auf einer Stufe, Hiob. Siehe, mein Schrecken wird dich nicht ängstigen und mein Druck wird nicht schwer auf dir lasten. Er hatte zugehört, was die Freunde dem Hiob gesagt haben. Und er hat sicher gedacht, das ist starker Tobak. Was die ihrem Freund vorwerfen, das würde keiner vertragen. Das will ich nicht tun. Ich will das nicht tun. Hiob, du musst keine Angst vor mir haben. Ich will nicht so hart mit dir verfahren, wie deine Freunde. In Klammern sagt er das praktisch. Das will ich nicht tun. Er sucht das Herz von Hiob zu erreichen. Dann sagt er, Hiob, was ich jetzt zu sagen habe, ich stelle keine Vermutungen an, wie deine Freunde, die Vermutung hatten, da muss ganz schwere Sünde bei dir sein. Das tue ich nicht. Ich weiß das nicht. Ich sage dazu gar nichts. Dazu sage ich nichts. Ich, gewiss, du hast vor meinen Ohren gesprochen. Ich antworte dir nur auf das, was du geredet hast, was du gesagt hast. Dafür muss ich dich tadeln. Was da vorher war, dazu mache ich keine Aussage. Das haben die Freunde gemacht und ob das stimmt oder nicht stimmt, weiß ich nicht. Gewiss, du hast vor meinen Augen Ohren gesprochen. Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin makellos. Siehe, er, das ist Gott, nicht? Er findet Feindseligkeiten wider oder gegen mich. Das hast du gesagt hier. Und darüber müssen wir sprechen. Darüber müssen wir sprechen, über diese, deine Aussage. Und das ist eines der nächsten Verse, nicht? Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Das ist eigentlich das Resümee immer seines ganzen Alten. Gott ist so groß, Du kannst ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Das steht dir nicht zu. Ja, ich denke, dass wir hiermit dann schließen für den ersten Teil. Ich hoffe, ich habe ein wenig, natürlich im Fluge nur, das ist euch klar, musste ich über dieses Buch weggehen. Ich habe so die Grundzüge dieser ganzen Problematik ein wenig aufdecken können.